Tim Jackson, Wohlstand ohne Wachstum. Grundlagen für eine zukunftsfähige Wirtschaft. In Zeiten der Klimaerwärmung ist es nicht länger zu leugnen. Mit unserer Lebensweise zerstören wir den Planeten. Unsere Wirtschaft ist geradezu süchtig nach Produktivität und Wachstum. Gleichzeitig steigt die Zahl der Depressionserkrankungen und der gesellschaftliche Zusammenhalt wird immer geringer. Zeit für eine ausführliche Bestandsaufnahme und die Antwort auf die Frage, wieso sich unser aktuelles Wirtschaftssystem trotz aller Probleme so hartnäckig hält. Danach wechseln wir vom Hier und Jetzt in die Zukunft. Denn es gibt durchaus Überlegungen, wie eine Ökonomie aussehen könnte, die unser Leben wertvoller macht und die gesamte Erde rettet. Wie genau das funktionieren soll, erfährst du in den folgenden Blinks. Blink Nummer 1. Unsere Idee von Wohlstand basiert auf ständigem Wachstum. Das ist nicht nachhaltig. Gibt es etwas, das in unserer Gesellschaft für Wohlstand, Frieden und Stabilität zugleich sorgt? Wenn man Politik und Wirtschaft glauben darf, dann lautet die Antwort ganz einfach ja, Wachstum. Nur ein stetiges Wachstum garantiere dauerhaften Wohlstand. Aber stimmt das wirklich? Und was sind die Folgen eines solch exzessiven Wachstums? Kurz gesagt, die Annahme stimmt nur teilweise. Technologische Innovationen hängen zu einem großen Teil stark von einem Wachstum der Wirtschaft ab. Derartige Fortschritte haben unser Leben in den letzten Jahrzehnten in vieler Hinsicht angenehmer gemacht. Günstige Flugreisen, überall verfügbares Internet, schnelle Laptops – all das sorgt tatsächlich für Wohlstand. Lange Zeit sah es so aus, als könne es immer so weitergehen. Höher, schneller, weiter. Doch das System kommt offenkundig an seine Grenzen, denn das andauernde Wachstum bringt jede Menge Probleme mit sich. Viele Rohstoffe, wie zum Beispiel Erdöl, sind nicht unbegrenzt förderbar. Noch schlimmer sind die Folgen des Wachstums, wenn es um die Umwelt geht. Der Verlust an Biodiversität und das Insektensterben sind die direkte Folge einer optimierten Landwirtschaft, die aus Konkurrenzdruck nicht auf den Einsatz von Pestiziden verzichten kann. Das drängendste Problem ist aber zweifellos der Klimawandel. Nur wenn wir den Ausstoß an Kohlendioxid verringern, können wir die Klimaziele erreichen und die Erderwärmung beschränken. Dies steht allerdings dem Paradigma des Wachstums entgegen. Ein Wirtschaftssystem, das auf ständigem Wachstum beruht, steht also in absolutem Widerspruch zu einer störungsanfälligen Ökologie und endlichen Ressourcen. Und damit ist es auch mit der Wohlstandsidee unvereinbar. Dazu muss man den Begriff neu denken. Wohlstand bedeutet nämlich mehr, als dass es uns jetzt gerade gut geht. Dazu ein Beispiel. Kein Unternehmer, der gerade gutes Geld verdient, seinen Betrieb aber im nächsten Jahr zwangsweise schließen muss, würde behaupten, es gehe ihm gut. Wohlstand ist ohne eine gute Zukunft nicht denkbar. Auch zukünftige Generationen müssen in einem gesunden Klima leben können. Wir können also nicht immer wachsen. Wir haben uns zu sehr darauf verlassen, dass sich der Wohlstand automatisch einstellt, wenn die Wirtschaft wächst. Bevor wir uns ansehen, wie wir ein solches Wachstumsdogma überwinden können, ohne unseren Wohlstand zu gefährden, müssen wir uns noch mit den weiteren Verheerungen dieser Lebensweise beschäftigen. Denn das Wachstum schafft auch jede Menge Ungleichheit. Blink Nummer 2. Unser Wohlstand ist eine Folge eines Systems, das auf Schulden basiert und Ungleichheit erzeugt. Wir haben eben festgestellt, dass wir unseren derzeitigen Wohlstand einem ständigen Wachstum verdanken. Aber was macht Wohlstand eigentlich aus? Neben der Grundsicherung, Essen und ein Dach über dem Kopf, brauchen Menschen eine gute und sichere Arbeit, die ihnen zumindest einen gewissen Luxus sichert. Mit anderen Worten, Wohlstand ist zu einem großen Teil ganz einfach Stabilität. Um in unserem aktuellen Wirtschaftssystem eine derartige Stabilität zu erreichen, brauchen wir ständiges Wachstum. Dies ist aber auf Dauer nicht zu haben, ganz unabhängig davon, ob wir die ökologischen Verwerfungen oder das Problem der endlichen Ressourcen in den Griff bekommen. Auch sind wir aktuell weit entfernt davon, dass das Wachstum tatsächlich sicheren Wohlstand für alle schafft. Denn das Wachstum im Konsumkapitalismus erfolgt auf Pump. Menschen leihen sich Geld und investieren in die Wirtschaft. Häuser werden gebaut, Unternehmen florieren und die Wirtschaft boomt. Schön und gut. Bloß, wenn die Schulden irgendwann zu groß werden, bricht das System zusammen. Das zeigte eindrücklich die Finanzkrise des Jahres 2008. Paradoxerweise wurde diese Bankenkrise gerade durch die Mechanismen ausgelöst, die Wachstum stimulieren sollten. Schulden und die Vergabe von billigen Krediten führten direkt ins Verderben. Diese Krise wäre eine gute Chance gewesen, das ganze kranke System zu überdenken. Stattdessen wurde alles dafür getan, es am Leben zu halten. Man rettete die Banken mit Milliardenkrediten von unzähligen Steuerzahlern. Nun gehören Blasen und Crashs zu unserem auf ständigem Wachstum beruhenden System dazu. Denn die Schulden, auf denen das Wachstum beruht, erzeugen Ungleichheit. Dies wird besonders deutlich, wenn wir uns die globale Verteilung des Wohlstands ansehen. Die Produkte, die unseren Wohlstand erhöhen, kommen aus den Ländern der Dritten Welt. Dort lassen westliche Unternehmen oft unter unsicheren Bedingungen und zu Hungerlöhnen fertigen. Vom Wachstum, das uns Wohlstand verschafft, profitieren die Einwohner dieser Stadt nicht. So meint Wohlstand für alle im globalen Finanzkapitalismus vor allem Wohlstand für den Westen. Verschuldung wie auch Ungleichheit sind also essentiell für unser Wirtschaftssystem. Jedenfalls so lange, bis die Verschuldung zu hoch oder die Ungleichheit zu groß wird. Dann bricht das System zusammen. Genau das Gleiche passiert aber auch, wenn Menschen sich nicht mehr genug verschulden. Denn ohne den dauerhaften, kreditfinanzierten Konsum stagniert die Wirtschaft und mit ihr der Arbeitsmarkt. Wenn Arbeitsplätze verloren gehen, sinkt die Kaufkraft noch weiter. Das Wachstum als Treiber unseres jetzigen Wirtschaftssystems ist also weder ökologisch noch nachhaltig und vor allem ziemlich instabil. Link Nummer 3. Wohlstand lässt sich nicht allein am Einkommen messen. Auch Glück und Zufriedenheit machen ihn aus. Nun haben wir uns schon mit einigen Wachstumsmythen beschäftigt. Bleibt noch ein weiteres Mantra. Und das lautet ungefähr so. Höhere Einkommen als Folge des Wachstums werden automatisch das gesellschaftliche Wohlergehen steigern. Schauen wir uns das ein wenig genauer an, indem wir klären, ob und woran man Wohlstand messen kann und inwiefern er mit unserem Einkommen zusammenhängt. Die Logik, Wohlstand vor allen Dingen über ein materielles Mehr, mehr Wachstum, mehr Einkommen zu definieren, geht auf Adam Smith zurück. Smith war ein Denker des 18. Jahrhunderts und gilt als Vater der klassischen Nationalökonomie. Die klassische Nationalökonomie steht vereinfacht gesagt für die volkswirtschaftlichen Systeme, mit denen man das Handeln Einzelner in die Gesamtheit der Wirtschaftssysteme einzuordnen versucht. Smith hatte den Gedanken, dass ein einzelner Mensch, der eigennützig handelte, durch die Erlangung seines persönlichen Vorteils auch zum Wohl aller beitrug. Und dieser persönliche Vorteil ließ sich am Besitz materieller Güter messen. Kein Wunder, denn in der vorindustriellen Gesellschaft Smiths konnten diese Güter ein schlechtes zu einem anständigen Leben machen. Doch die Verhältnisse haben sich geändert. Wenn wir heutzutage über Wohlstand sprechen, sprechen wir vor allem von Glück. Die Glücksforschung verrät uns, dass Glück zwar immer noch eine materielle Komponente besitzt, Menschen wollen nicht hungern, sie wollen ein sicheres Zuhause, aber trotzdem sind ihnen immaterielle Güter wie Liebe, Freundschaft und Gesundheit und eine sinnvolle Arbeit mindestens genauso wichtig oder noch wichtiger als Einkommen oder materieller Wohlstand. Dass mehr Einkommen nicht automatisch glücklicher macht, belegen auch unzählige Studien. Eine in Großbritannien durchgeführte Befragung zeigte, dass die dort lebenden Menschen in den letzten Jahrzehnten unglücklicher wurden. Hatten sich 1957 noch 52% der Befragten als sehr glücklich bezeichnet, waren es 2005 nur noch 36%. Und das, obwohl sich die Einkommen der Menschen in dieser Zeit mehr als verdoppelt hatten. In die gleiche Kerbe schlagen Erhebungen, nachdem jenseits eines gewissen Einkommens Glück nur noch sehr wenig vom Wohlstand beeinflusst wird. Im Umkehrschluss ist die materielle Komponente des Wohlstands dort umso wichtiger, wo die materiellen Grundbedürfnisse nicht ausreichend befriedigt werden können. In ärmeren Ländern funktioniert Smiths Logik also weiterhin. Besonders diese Länder würden von höheren Einkommen profitieren. Der vom Wachstum erzeugte Überfluss in reichen Gesellschaften bringt hingegen kein Mehr an Glück und Wohlstand. Wohlstand ist also mehr als die bloße Befriedigung materieller Bedürfnisse. Er lässt sich nicht einfach an der Höhe des Einkommens messen. Link Nummer 4. Der Konsumismus ist so erfolgreich, weil wir dazu neigen, Dinge mit Bedeutung aufzuladen. Im letzten Blink haben wir gesehen, dass Wohlstand mehr ist als ein großes Haus, ein schnelles Auto und ein pralles Portemonnaie. Wie in aller Welt konnte der Kapitalismus, der doch hauptsächlich nur die materielle Seite unserer Bedürfnisse anspricht, trotzdem so erfolgreich werden? Die Antwort darauf lässt sich in der menschlichen Psyche finden. Wir neigen dazu, materielle Dinge mit Bedeutung aufzuladen. In unserem aktuellen Wirtschaftssystem müssen Unternehmen wachsen, um zu überleben. Und dies gelingt ihnen nur, wenn sie es wieder und wieder schaffen, uns zum Kauf ihrer Produkte zu überreden. aber es wird viel mehr verkauft, als wir überhaupt brauchen können. Trotzdem zücken wir fleißig die Brieftasche oder hinterlegen unsere Kreditkartendaten auf den Shop-Websites im Internet. Denn es geht nicht darum, dass wir reine Gebrauchsgegenstände kaufen. Vielmehr sind diese Produkte für uns mit Status aufgeladen. Wenn wir kaufen, versuchen wir, unseren Platz in der Gesellschaft zu erobern. Konsumgüter sind zu einem großen Teil dazu da, uns von anderen abzugrenzen. Ein ideales Beispiel dafür sind Modemarken. Sie existieren, damit wir uns besonders fühlen können. Aber selbst Lebensmittel verschiedener Marken werden dazu genutzt, eine ganz spezielle Identität zu schaffen. Wenn es darum geht, nicht so zu sein wie alle anderen, ist insbesondere beim Kauf von technischen Geräten der Zeitpunkt entscheidend. Dass das neue iPhone nur minimale Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell aufweist, ist zweitrangig. Wir lassen uns auch von anderen Dingen nicht abhalten, weder vom hohen Preis noch von der erwartbaren Kurzlebigkeit der Produkte, zum Beispiel wenn ein Akku fest verbaut ist und nur eine bestimmte Anzahl an Aufladungen übersteht. Wichtig ist nur, dass wir das Statusobjekt noch vor allen anderen besitzen, da wir immer das neueste Modell in den Händen halten. Die ständige Produktion von immer wieder neuen Statusobjekten hat dabei eine Wegwerfgesellschaft unermesslichen Ausmaßes geschaffen. Allerdings verbraucht die Herstellung nicht nur wahnsinnig viele Ressourcen und führt zur Ausbeutung. Die glänzende Produktwelt macht viele Menschen auch unglücklich. Denn der Statuswettbewerb endet nicht, wir müssen andauernd Schritt halten. Dieser ständige Kampf führt schnell zu psychischen Problemen. In sämtlichen westlichen Konsumgesellschaften finden wir steigende Zahlen bei Krankheiten wie Depression und Alkoholismus. Wir entdecken auch einen allgemeinen Niedergang der Arbeitsmoral. Kein Wunder. Die gesamte Wirtschaftslogik basiert auf zwei Dingen. Der Zufriedenheit, die wir erst beim Konsumieren finden, und der Angst, unseren Status zu verlieren, wenn wir nicht kaufen. Es scheint fast so, als dienten wir dem System, das doch eigentlich für uns da sein sollte. Einen Ausweg aus dieser Misere zeigt der nächste Blink. Blink Nummer 5. Der Konsumismus ist nicht in Stein gemeißelt. Nur kurz nach den Anschlägen des 11. September 2001 trat George W. Bush mit seiner Frau Laura vor die Mikrofone, um eine etwas seltsame Bitte vorzutragen. Bush erinnerte seine Fellow Americans daran, dass sie auch in dieser schweren Zeit weiter einkaufen gehen sollten. Die Aussage des US-Präsidenten hatte einen ganz bestimmten Hintergrund. In Krisen leben wir sparsamer. Und wenn wir weniger konsumieren, gefährdet dies die Stabilität des gesamten Systems. Politiker wie Bush sehen in solchen Krisen nur Probleme, nicht aber Chancen. Was uns solche Krisen ermöglichen, ist eine wichtige Erkenntnis. Der Konsumismus ist nicht naturgegeben, sondern er lebt allein davon, dass wir alle mitmachen. Wir könnten durchaus anfangen, sparsamer zu leben und nachhaltiger zu handeln. Dann würden sich auch unsere weiteren Verhaltensweisen ändern. Wir rückten näher zusammen. Und wo wir uns zuvor voneinander abgegrenzt haben, würden wir eins. So wird ein System möglich, das auf Gleichheit setzt, das Distinktion und Ungleichheit hinter sich lässt. Nicht mehr Angst und Konkurrenz wären die Triebfedern unseres Handelns. Wir haben gesehen, dass der Konsumismus eigentlich gar nicht den natürlichen Bedürfnissen des Menschen entspricht. Denn wenn das System wirklich für uns da wäre, dann würde es uns echten Wohlstand ermöglichen und nicht nur auf das Materielle abzielen. Aber wie genau könnte ein solcher Wohlstand aussehen? Worüber ließe er sich definieren? Was benötigt der Mensch für ein gutes, erfüllendes Leben fernab von materiellem Wohlstand? Der Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen brachte dies in seinem Essay Lebensstandard auf den Punkt. Wohlstand hängt ab von unseren Verwirklichungschancen. Verwirklichungschancen meint, dass wir die Möglichkeit haben, gedeihen, zufrieden und gesund sein zu können. Wir brauchen die Chance, uns zu bilden, eine sinnvolle Beschäftigung zu finden und tatsächlich Einfluss auf das gesellschaftliche Leben nehmen zu können. Haben wir dieses Gefühl nicht, leiden wir. Es braucht also ein Wirtschaftssystem, das genau dies möglich machen kann. Das uns nicht mehr zum Kaufen animiert, sondern uns Verwirklichungschancen liefert für ein gutes Leben innerhalb sinnvoller ökologischer Grenzen. Aber Moment, vielleicht könnte man zunächst etwas tiefer stapeln. Könnte es nicht ein Ausweg sein, einfach radikal auf Wachstum zu verzichten oder zumindest ein Wirtschaftswachstum ohne negative Folgen zu erreichen? Blink Nummer 6. Entkopplung und Degrowth sind kein Ausweg aus dem Wachstumsdilemma. Hin und wieder stoßen wir auf Probleme, die sich einfach nicht lösen lassen. Egal, wie lange man über sie nachdenkt, man landet immer wieder in einer Sackgasse. Ähnlich verhält es sich mit der Aufgabe, Wohlstand ohne Wachstum auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu erreichen. Denn bei diesem Thema finden wir uns in einem Wachstumsdilemma wieder, so nennen es die Ökonomen. Wir müssen zwischen zwei ziemlich unangenehmen Wegen wählen. Wenn wir das Wachstum ganz einfach aufgeben, riskieren wir einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruch. Finden wir jedoch keine Alternative zu unserem konsumistischen Lebensstil, zerstören wir absehbar unsere Ökosysteme und damit unsere Lebensgrundlage. Viele Menschen sind so sehr von unserem materialistischen System enttäuscht, dass sie sich radikal davon abwenden. Sie finden sich in der Degrowth-Bewegung zusammen. Unter Degrowth versteht man eine Wirtschaftsform, die das Wohlergehen aller zum Ziel hat und zugleich die ökologischen Lebensgrundlagen erhalten will. Um dies zu erreichen, fordern die Anhänger dieser Bewegung einen radikalen Wachstumsstopp. Das klingt erst einmal sinnvoll und sympathisch. Leider taugt die Postwachstumsökonomie dieser Bewegung noch nicht für die gesamte Gesellschaft. Außerdem sollte es in der Wirtschaft nach wie vor einige Dinge geben, die wachsen. Wieso sollten wir beispielsweise nicht dafür sorgen wollen, mehr sinnvolle Arbeitsplätze zu schaffen? Dann gibt es die Idee einiger Ökonomen, man könnte das Wachstumsdilemma entweder durch eine relative oder eine absolute Entkopplung lösen. Von relativer Entkopplung spricht man, wenn das Bruttoinlandsprodukt eines Landes wächst, aber nicht im selben Maße wie der Verbrauch an Ressourcen oder der Ausstoß an Emissionen zunimmt. Dies gelingt, wenn Unternehmen effizienter wirtschaften. Eine absolute Entkopplung würde dann erreicht, wenn das Bruttoinlandsprodukt eines Landes wächst, aber der Ressourcenverbrauch sinkt und weniger Emissionen entstehen. Ein Wachstum also, das tatsächlich ohne Steigerung des materiellen Verbrauchs auskommt. Doch für absolute Entkopplung fehlt jedes Beispiel. Ein grundsätzliches Problem ist außerdem, dass es bei einer Entkopplung früher oder später zu einem Rebound-Effekt kommt. Die Einsparungen, die aus der größeren Effizienz resultieren, werden wieder in weiteres Wachstum investiert. Vereinfacht kann man sich das so vorstellen. Kauft man ein Auto, das statt 6 Liter Benzin pro 100 Kilometer nur 3 verbraucht, fährt man effizienter. Zugleich spart man jedoch Geld, das man nun für andere Zwecke ausgeben kann. Wir sollten nicht vollkommen auf Entkopplung verzichten, aber noch einmal nachdenken. Brauchen wir nicht ein komplett neues Wirtschaftssystem, in dem es uns endlich gelingt, auch tatsächlich weniger zu verbrauchen und nicht mehr so ungesund zu wachsen? Blink Nummer 7. Ein neues Wirtschaftssystem bildet die Grundlage für eine funktionierende Postwachstumsgesellschaft. Wenn wir Wohlstand anders verstehen, nämlich glücklich und zufrieden innerhalb der ökologischen Grenzen eines endlichen Planeten zu gedeihen, dann kann Entkopplung allein nicht die Lösung sein. Wir müssen das Wachstum anders ausbremsen, ohne jedoch ganz darauf zu verzichten. Innerhalb unseres jetzigen Wirtschaftssystems scheint dies nicht zu funktionieren. Eine vollkommen neue Ökonomie lässt sich allerdings auch nicht über Nacht entwickeln. Denn wenn die ökologische Wirtschaft auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene funktionieren soll, muss sie viele Probleme auf einmal lösen. Sie muss versuchen, ein hohes Beschäftigungsniveau zu erhalten. Sie muss es schaffen, Ungleichheit abzubauen, ohne die Stabilität zu gefährden. Und dann muss sie auch noch in einem ökologischen Rahmen integrierbar sein. Zentral für eine solche ökologische Postwachstumswirtschaft wird es sein, die Wachstumsrate gezielt zu senken. Die Stabilität der Wirtschaft und gute, sinnvolle Jobs dürfen nicht länger davon abhängig sein, dass der Konsum unaufhaltsam wächst. Eine mögliche Lösung für dieses Problem könnte es sein, vermehrt auf den Dienstleistungssektor zu setzen und damit die Arbeitsproduktivität zu verringern. Eine dienstleistungsbasierte Wirtschaft würde zunächst dafür sorgen, dass die Arbeitsproduktivität langsamer wächst. In den meisten Dienstleistungsberufen, beispielsweise in den Bereichen Pflege und Kultur, kommt es nämlich mehr auf Qualität denn auf Effizienz an. Außerdem sind solche Berufe häufig sinnstiftender als produktionsorientierte. Was an einer ständig steigenden Arbeitsproduktivität problematisch ist? Zum einen führt sie zum beschriebenen Rebound-Effekt. Sie bringt die Wirtschaft zum Wachsen. Außerdem führt eine Steigerung der Arbeitsproduktivität meist zu schlechteren Bedingungen für die Arbeiter, die unter immer prekäreren Bedingungen arbeiten und miteinander konkurrieren. Mit Investitionen in den Dienstleistungssektor ließe sich hingegen der Druck auf die Arbeitsplätze verringern und damit das Wohlbefinden aller steigern. Dies hätte auch noch einen weiteren positiven Effekt. Da die Arbeitsproduktivität im Dienstleistungssektor keine so große Rolle spielt, die Qualität der Arbeit ist schließlich wichtiger, wäre eine solche Verlagerung auch ein wichtiger Schritt in Richtung Vollbeschäftigung. So konnte Jackson in einer ökonomischen Simulation, die auf den Wirtschaftszahlen Kanadas und Großbritanniens basiert, zeigen, dass sich durch eine derartige Verlagerung ein hohes Beschäftigungsniveau aufrechterhalten ließe. Wir sollten uns also darum bemühen, lokale Wirtschaftsräume um die Bereiche Pflege, Handwerk und Kultur zu errichten. So könnten wir anständiger Arbeit ihren Wert und ihren angestammten Platz in der Mitte der Gesellschaft zurückgeben. Wir haben uns so sehr darauf verlassen, dass Wachstum auch Wohlstand bringt, dass wir vergessen haben, was wirklich zählt: Qualität. Blink Nummer 8. Die Postwachstumsgesellschaft gelingt nur in einem starken, progressiven Staat. Um die im letzten Blink beschriebene Postwachstumswirtschaft umzusetzen, bedarf es zweifellos einiger Veränderungen. Wir können nach all den bisherigen Erfahrungen nicht darauf vertrauen, dass das jetzige System von allein auf die richtige Lösung kommt. Wir sollten auch nicht naiv auf eine Revolution hoffen, die das aktuelle System stürzt. Nein, die einzig richtige Lösung ist ein starker, progressiver Staat, der bei der Umsetzung einer neuen Wirtschaft klare Grenzen und Regeln setzt. Natürlich sollte ein solcher Staat sich nicht zu sehr in die Leben seiner Bürger einmischen. Es geht mitnichten um ein Regime, das Menschen auf Schritt und Tritt überwacht und maßregelt. Das Ziel ist vielmehr ein Staat, der sich für den Wohlstand seiner Bürger stark macht. Eine neue Form von Wohlstand zu sichern, wie sie in den Blinks bereits beschrieben wurde, dies ist die oberste Verantwortung eines progressiven Staates. Und zwar auf Dauer. Dafür brauchen wir feste Obergrenzen für Ressourcen und Emissionen. Auch eine CO2-Steuer ist unerlässlich. Beinahe ebenso wichtig wird aber die Investition in den Dienstleistungssektor. Denn nur so kann jene langsamere, arbeitsintensivere Ökonomie geschaffen werden, die im letzten Blink beschrieben wurde. Entscheidend wird es sein, die Kapitalmärkte zu reformieren und Gesetze gegen destabilisierende Finanzpraktiken zu erlassen. Es braucht eine Obergrenze für Arbeitszeiten und Einkommen. Indem der Staat Finanzspekulationen stärker besteuert, könnte er die Einnahmen in die Schaffung sozialer Berufe investieren. Derartige Investitionen in die soziale Infrastruktur und den Dienstleistungssektor sind zentral dafür, eine weniger konsumorientierte Welt auch tatsächlich Realität werden zu lassen. Der Staat könnte aber auch anders eingreifen, um den Konsumismus einzuschränken. Und zwar, indem er gegen manipulierende Werbung vorgeht. Werbung ist einer der Antreiber des Konsumismus. Sie ist so allgegenwärtig, dass wir uns unsere Innenstädte kaum mehr ohne sie vorstellen können. Trotzdem sind viele Bürger längst genervt. Wer also sagt, dass man nicht Gesetze erlassen könnte, den öffentlichen Raum von Werbung zu befreien? Schweden und Norwegen haben schon dafür gesorgt, dass Fernsehwerbung für Kinder unter 12 Jahren verboten ist. Wir brauchen einen progressiven Staat, der Gemeingüter verwaltet und für verantwortungsvolles Handeln belohnt. Ein solcher Staat könnte unsere beste Chance sein, eine Ökonomie zu entwickeln, die ihrem Zweck und damit uns auch wirklich dient und auf diese Weise dauerhaften, nachhaltigen Wohlstand sicherstellt. Danke, dass du dir Wohlstand ohne Wachstum von Tim Jackson angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Wohlstand in unserer Gesellschaft noch immer hauptsächlich mit Wirtschaftswachstum verknüpft wird. Wenn die Einkommen steigen und die Wirtschaft wächst, dann geht es uns gut. So die weit verbreitete Meinung. Aber wir können nicht ewig weiter wachsen. Außerdem macht uns der hinter dem Wachstum steckende Konsumismus unzufrieden. Wir brauchen ein neues, auf Dienstleistungen gestütztes Wirtschaftsmodell, das nicht mehr auf ständiges Wachstum setzt, sondern auf die Qualität der Arbeit. So werden die Ökosysteme geschützt. Und gleichzeitig entspricht diese Art des Wirtschaftens besser unseren menschlichen Bedürfnissen.